Herr Jesus, wir danken dir. Wir danken dir, dass du im Lobpreis deines Volkes wohnst. Wir danken dir, dass du schon hier bist, Herr, denn wir sind hier in deinem Namen versammelt. Und du sagst, wo zwei oder drei in deinem Namen versammelt sind, da bist du mitten unter ihnen. Danke, dass du hier bist. Wir lieben dich, Herr, wir preisen dich. Du alleine bist unsere Hoffnung auf Herrlichkeit. Und auf dich vertraue ich jetzt, Herr, dass du zu den Herzen sprichst, dass du die Herzen jetzt so einhüllst in deine Liebe, dass sie dein Sprechen hören können, dass sie sich entspannen und von dir empfangen, Herr. Ich danke dir, dass die Wahrheit uns frei macht. Und ich bitte dich jetzt, dass du durch mich Worte des Lebens und der Wahrheit sprichst, die die Herzen frei machen. Danke, Herr Jesus. Amen. Zu dem Gestrigen wollte ich noch hinzufügen, sind einige hier, die wissen ihre Berufung noch nicht. Also, eines ist immer der Wille Gottes, dass wir dem Herrn danken alle Zeit. Amen. Du bist immer im Willen Gottes, wenn du den Herrn lobst, preist und dankst. Ja? Und dann heißt es, wer mir Dank opfert, dem werde ich weisen, den Weg, den er gehen soll. Gott wird dir den Weg weisen. Welcher ist der wichtigste Ort in deinem Leben? Hier, immer wo du bist. Wo du gerade bist, ist der wichtigste Ort deines Lebens. Amen. Wir haben noch nicht die Möglichkeit, an zwei Orten zu sein. Hier, wo du bist. Und was ist die wichtigste Zeit deines Lebens? Halleluja, ihr habt es ja schon begriffen. Jetzt, jetzt, nicht erst dann, wenn du, weiß ich, wo bist. Amen. Jetzt ist der Moment, wo Gott dir die Fähigkeit gegeben hat, zu handeln, zu leben, zu sein. Amen. Und dann wird der Herr deinen Weg entfalten. Und wenn du deine Berufung wissen willst, nehmen wir mal eine Woche Zeit oder 14 Tage. Geh an einen einsamen Ort, wo dich nichts mehr ablenken kann. Wir werden über Ostern eine Woche in die Wüste Negev gehen, wo uns kaum mehr was ablenkt. Wir werden im Zelt schlafen, um Gott neu zu begegnen. Wenn du mitfahren willst, bist du herzlich eingeladen. Aber ich sag's euch, da wirst du alleine mit Gott sein und er wird zu dir sprechen. Er wird sprechen. Er will sprechen. Und heute möchte ich über etwas sprechen, was für mich ein ganz wesentlicher Schlüssel war in meinem Leben. Und da möchte ich zuerst einmal anfangen, was Gott in dieser Hinsicht für uns getan hat. Und zwar geht es um Versöhnung. Wisst ihr, wir können Gott überhaupt nichts geben, was er nicht vorher uns gegeben hat. Ja? Wir können ihm nichts zurückgeben, was er uns nicht vorher gegeben hat. Und wir können auch niemandem vergeben, außer wir haben zuerst seine Vergebung empfangen. Und im 1. Mose, da heißt es, dass Gott dem Menschen gebot, also im Paradies, du darfst essen von allen Bäumen im Garten, aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen sollst du nicht essen. Und da heißt es noch vorher im Vers 9, 1. Mose 2, 9, dass der Herr allerlei Bäume dort wachsen ließ, verlockend anzusehen und gut zu essen. Und dann durften sie von allen essen, von allen. Nur von einem nicht, von dem Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Und was glaubt ihr, was in dem Paradies der einzig interessante Baum war? So dumm wären du und ich doch nie gewesen. Habe ich lang gedacht. Bis ich draufgekommen bin, dass ich auch immer auf das eine schaue, was mir noch fehlt. Amen. Wir sind so orientiert, dass wir immer nur auf das schauen, was uns fehlt. Und dabei total verpassen, was wir haben. Wie gut es wir haben, wie gesegnet wir sind. Amen. Gut, und sie haben nicht gehorcht. Sie haben von diesem Baum gegessen. Vorher waren sie nackt und schämten sich nicht. Aber wie sie von diesem Baum gegessen haben, wurden sie gewahr, dass sie nackt waren. Und zwar hat es mit der Sexualität nichts zu tun. Sondern diese Nacktheit kam, weil die Herrlichkeit Gottes sie verlassen hatte. Die Herrlichkeit war nicht mehr ihre Bekleidung. Sondern sie waren in ihrer Nacktheit als Menschen vor Gott. Und sie haben sofort versucht, diese Nacktheit zu bedecken und haben sich Feigenblätter zusammengeflochten zum Schurz. So dumm wären wir auch nicht gewesen. Wir machen keine Feigenblätter mehr. Wir haben ganz was anderes. Was sind denn unsere Feigenblätter? Bitte? Der Fernseher, jawohl. Kann ein Feigenblatt sein. Aber wisst ihr, die ganze Wirtschaft lebt von einem Feigenblatt. Die Mode. Die Mode. Man muss ja in sein. Die Farben wechseln, die Stile wechseln, wie die Mode ist. Das sind auch Feigenblätter. Was können denn noch Feigenblätter sein? Der Beruf. Erfolg. Titel. Unser frommes Getue. Aha. Und wisst ihr, was die Welt durchblickt, ist am allerschnellsten, unser frommes Getue. Mit der Scheinheiligkeit wollen sie nichts zu tun haben. Gott sei gedankt. Die Welt ist doch viel ehrlicher wie die Christen. Was denn noch? Sport. Sportliche Leistungen, Abenteuer, emotionelle Thrills. Wisst ihr, Thrills, die nicht in den Ordnungen Gottes sind. Alles, was unsere Nacktheit bedeckt, damit wir nicht mit uns selbst konfrontiert werden. Das sind unsere Feigenblätter. Und ich glaube, alle von uns haben solche Feigenblätter schon in ihrem Leben gesucht. Ich weiß, dass mein Kleid sogar eine Schleppe hatte. Von Feigenblättern. Und immer fühlst du dich dann entfernt von Gott, weit weg von Gott, ungeliebt. Also da sind dann immer, innen drinnen ist dieses Loch immer noch. Du kannst diese Nacktheit nicht bedecken in deiner eigenen Kraft. Und dann heißt es im 1. Mose 3,21, und Gott der Herr machte Adam und seinem Weibe Röcke von Fellen und zog sie ihnen an. Was musste geschehen, dass Gott ihnen einen Rock gab? Unschuldiges Blut wurde vergossen. Die Erlösung kam von außen und Gott hat dem Adam einen Rock gegeben, ein Lamm musste sterben für den Adam, Blut musste vergossen werden und einen Rock für die Eva, Blut musste vergossen werden. Und so hat dann Gott durch das Alte Testament immer wieder diese Offenbarung gesteigert. Im 1. Mose 2,13, da heißt es, 2. Mose 12,3, da heißt es dann, dass er ein Lamm für einen Haushalt ihnen aufgetragen hat zu schlachten, sagt der ganzen Gemeinde Israel, am 10. Tage dieses Monats nehme jeder Hausvater ein Lamm, je ein Lamm für ein Haus. Und es musste sein ein männliches Lamm, es musste ohne Fehler sein. Und sie sollten bereits das Fleisch essen und das Blut an die Türpfosten geben, den oberen und den Längspfosten. Was gab das? Ein Kreuz. Und sie mussten schon das Lamm essen, zu sich nehmen. Und wenn dann, als der Todesengel kam, ging er an diesen Häusern mit dem Blut vorüber. Waren die Menschen perfekt, die dahinter waren? Nein, aber sie waren im Glauben an die Erlösung, die Gott verheißen hat, die von außen kommt. Dann 3. Mose 16,15. Dort sehen wir, dass die Offenbarung schon größer wird. Und zwar ein Opfertier für die gesamte Nation. Danach soll er den Bock, das Sündopfer des Volkes schlachten und sein Blut hineinbringen hinter den Vorhang und soll mit seinem Blute tun, wie er mit dem Blute des Stieres getan hat und etwas davon auch sprengen gegen den Gnadenthron und vor den Gnadenthron. Da war schon ein Lamm für die ganze Nation Israel. Und als dann Jesus an den Jordan kommt und der Johannes den Herrn Jesus sieht, was sagt er? Siehe, das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Der Welt, da sind die Nationen auch eingeschlossen. Da sind auch wir eingeschlossen. Jesus, der hinwegnimmt die Sünde der Welt. Wie vergibt uns Gott? Warum vergibt uns Gott? Weil er so gutmütig ist? Sünde fordert immer was? Den Tod. Immer den Tod. Und Gott kann uns nur vergeben, weil Jesus Christus für die gesamte Schuld der Menschheit bereits bezahlt hat. Nur aufgrund dessen. Und wir müssen wieder gottesfürchtig werden und wissen, was es Gott gekostet hat. Von einem Pastor in den USA weiß ich, dass er sehr erschüttert war, dass seine Gemeinde so wenig Respekt vor dem Erlösungswerk Gottes hatte und nicht begriffen hat, was es Gott gekostet hat, um uns zu erlösen. Er hat ein kleines Lämmchen gekauft, hat einen Stall gebaut neben der Gemeinde. Die ganze Gemeinde hat sich verliebt in dieses Lämmchen. Keiner hat gewusst, warum der Pastor plötzlich ein Lamm will. Aber alle haben sich verliebt, haben es genährt und es ist ihnen ans Herz gewachsen. Bevor sie in den Gottesdienst gingen, kamen sie zu diesem kleinen Lamm. Und am Ostersonntag hat er es dann auf dem Altar geschlachtet. Ich spüre, wie einige jetzt hier betroffen waren. Er hätte bald seine Stellung verloren. Sie spürten den Schmerz, den es Gott gekostet hat, sein Allerliebstes für uns hinzugeben. Ein bisschen davon haben sie gespürt. Und wisst ihr, Gott hat alles schon getan. Du bist bereits gerecht gesprochen in den himmlischen Ordnern. Amen. Ist das eine frohe Botschaft? Amen. Der Verkläger kommt immer wieder. Aber der Herr sagt, du bist gerecht gesprochen. Ich habe bezahlt. Ich kann mich erinnern, wie ich vor Jahren immer wieder gebetet habe, Herr, bitte rette meine Familie, und so habe ich sie alle aufgezählt. Und eines Tages muss es dem Herrn so zu dumm gewesen sein, dass er gesagt hat, ich habe sie schon erlöst. Sag ich, und da weiß ich gar nichts davon? Sagt er, ja, weil du es nicht richtig siehst. Die haben sich nur noch nicht abgeholt. Aber ich habe schon bezahlt. Es ist schon geschehen in den himmlischen Örtern. Von da an habe ich ihnen immer wieder gesagt, dass sie schon erlöst sind. Halleluja. Und bisher ist jeder, der in die Herrlichkeit eingegangen ist, hat das Paket abgeholt. Wir sollen unsere Nachbarschaft, unsere Familien so reizen, dass sie das abholen, was Gott uns als Gnade schenkt. Die Erlösung, die Vergebung. Kann einer hier in diesem Raum bezahlen für seine Erlösung? Nein. Abholen. Glauben. Glaubst du es wirklich? Glaubst du es? Ich sage immer wieder, dann musst du doch dein Gesicht informieren. Ein paar sind doch da, die müssen ihr Gesicht informieren, dass sie erlöst sind. Amen. Dass du es wirklich glaubst. Halleluja. Ja, jetzt schaut schon besser aus. Danke, Herr. Informiere jeden Tag dein Gesicht. Du bist erlöst. Du stehst vor Gott, als hättest du nie gesündigt. Amen. Wir sind die Gerechtigkeit Gottes. Das klingt wie Frevel. Wir sind die Gerechtigkeit Gottes. Schauen wir mal an, 2. Korinther 5, 17. Da heißt es, darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Aber das alles von Gott, der uns mit sich selber versöhnt hat durch Christus und uns das Amt gegeben, das die Versöhnung predigt. Denn Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selbst und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu und hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. So sind wir nun Botschafter an Christi Statt. Denn Gott ermahnt durch uns, so bitten wir nun an Christi Statt, lasst euch versöhnen mit Gott. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Amen. Das ist die frohe Botschaft, ihr Lieben. Ich weiß keine andere Religion dieser Welt, die so eine frohe Botschaft hat. Keine. Das ist Jesus Christus, der Erlöser dieser Welt, der gekommen ist, um den Preis zu bezahlen, den du und ich verdient hätten, damit wir leben können. Und das täglich anzunehmen, wird dich verwandeln. Das wird dich verwandeln. Das ist Demut, wenn du das annimmst. Wenn du in den Spiegel schaust und sagst, ja, das ist meine Aufgabe für morgen. Und sagst deinen Namen und dann sagst du, dein Name steht im Buch des Lebens. Du bist erlöst. Du bist gerecht gesprochen. Du stehst vor Gott, als hättest du nie gesündigt. Das ist die Gerechtigkeit Gottes. Und dass du das dann in deinem Herzen glaubst und annimmst. Und es ist ohne Verdienst, ihr Lieben. Schauen wir mal im Römer 6. Das kannst du nur im Glauben annehmen. Römer 6,3 heißt es, oder wisst ihr nicht, dass alle, die wir auf Christus Jesus getauft sind, die sind in seinen Tod getauft. So sind wir ja mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod, damit wie Christus auferweckt ist von den Toten, durch die Herrlichkeit des Vaters auch wir in einem neuen Leben wandeln. Römer 5,1. Da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch den Herrn Jesus Christus. Durch ihn haben wir auch den Zugang im Glauben zu dieser Gnade, in der wir stehen und rühmen uns der Hoffnung der zukünftigen Herrlichkeit, die Gott geben wird. Halleluja, wir sind gerecht gesprochene. Im Römer 5,10 heißt es, denn wenn wir mit Gott versöhnt worden sind, Amen, ist eine erledigte Sache, durch den Tod seines Sohnes, wann ist der geschehen? Vor 2000 Jahren. Als wir noch Feinde waren, um wie viel mehr werden wir selig werden durch sein Leben? Wo ist sein Leben? In uns. Nachdem wir nun versöhnt sind. Wir sind also Versöhnte. Wir nehmen diese Gnadegabe an. Es ist eine Gabe. Eine Gabe, ein Geschenk. Ich habe den Eindruck, das sind einige, die haben es noch gar nie angenommen. Die haben noch nie bewusst diese Gnadengabe angenommen. Dass du gerecht gesprochen bist. Amen. Wollen wir sie annehmen gemeinsam, bewusst. Dann steht auf mit mir und wir beten jetzt gemeinsam, dass wir diese Gnadengabe der Gerechtigkeit ganz neu, bewusst aus der Hand Gottes annehmen. Und betet mir nach. Vater im Himmel, ich danke dir, dass ich vor dir stehen darf. Als hätte ich nie gesündigt. Und das aus reiner Gnade. Vollkommen unverdient. Weil ich glaube, dass Jesus Christus für mich alles bezahlt hat. Und ich von ihm die Gnade der Gabe der Gerechtigkeit empfangen habe. Und ich ziehe jetzt diese Gerechtigkeit an. Und in Jesus Christus gibt es keine Verdammnis für mich. Und ich danke dir, Vater, dass das Realität ist. Amen. Sag noch mindestens einer Person, du bist die Gerechtigkeit Gottes und ich auch. Ohne Verdienst. Halleluja. Danke, Herr Jesus. Das ist die frohe Botschaft. Da müssen wir uns immer wieder dran erinnern. Amen. So, und jetzt steht aber, wollen wir dem Herrn danken. Amen. Halleluja. Danke, Herr Jesus. Danke, Herr Jesus. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Du bist König. Du bist der Erlöser. Du bist unser Heil. Du bist unsere Hoffnung. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Du bist König. Danke für diese Salbung, die jetzt im Raum ist. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Der Herr freut sich über unseren Glauben. Und ihr Geliebten, wenn wir Gerechtgesprochene sind, ohne Verdienst, was dürfen wir dann tun? Das weitergeben. Amen. Und im Matthäus-Evangelium 6,12 sagt der Herr, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. In dem Ausmaß, wie wir die Vergebung weitergeben, diese Versöhnung weitergeben, in dem Ausmaß wird sie in uns, in unserer Seele zu greifen beginnen. Eine Frau kam zu mir, die durfte ich zu Jesus führen, und 3 oder 4 Jahre später kam sie zu mir und sagte: Maria, ich werde so gequält in meinen Träumen vom Teufel. Da sage ich: ja, was tut er denn? Sagt sie: ja, ich habe gestohlen vor meiner Umkehr, habe ich gestohlen wie eine Elster in Modehäusern, und jetzt träume ich jede Nacht, dass ich stehle. Ich weiß genau, ich erinnere mich genau, wo ich was gestohlen habe. Also in den Träumen wird sie hingeführt wieder in die Geschäfte, wo sie gestohlen hat, erinnert sich an das Kleid, das sie schon lange nicht mehr hat, an den Preis. Da sage ich: du, ich bin gar nicht so sicher, dass das der Teufel ist, der dich quält. Die hat nämlich mit Gnade sehr schlecht umgehen können. Gnade war für sie ein Wort, aber noch kein Begriff in ihrem Herzen. Dann habe ich gesagt: weißt du was, dann beten wir jetzt, dass der Heilige Geist dir noch einmal so einen Traum gibt, wenn er möchte, dass du Wiedergutmachung machst. Prompt träumt sie die nächste Nacht wieder von einem Geschäft, wo sie ein Kleid gestohlen hat. Genau hört sie den Preis, wie viel das Kleid kostete. Ist mir angerufen, dass er glaubt, soll ich gehen? Sag ich: auf jeden Fall. Geh hin. Sie hat gebetet. Sie hat Lobpreiskassetten mitgenommen. Das Buch Jesus, unser Schicksal. Und ging dorthin. Und sie machte sich bewusst. Ich habe gesagt: weißt du, du darfst gehen als Vergebene. Geh als Vergebene. In Sanftmut, in Demut. Und sie ging dorthin, verlangte den Chef. Er nahm sie in sein Bürozimmer. Und sie sagte: ich habe vor so und so vielen Jahren bei Ihnen so und so ein Kleid gestohlen. Ich habe es nicht mehr. Es kostete so viel. Ich bin inzwischen Christ geworden und der Heilige Geist hat mich heute Nacht erinnert, dass ich wieder gut machen soll. Hier ist das Geld. Ich bitte Sie um Vergebung. Der Mann war sprachlos. Der hat gesagt: ja, das haben wir wahrscheinlich schon lange verkraftet. Aber hat er gesagt: die Hälfte, zahlen Sie mir die Hälfte. Dann hat er gesagt: ja, und ich möchte Ihnen auch von dem Herrn Jesus, der mein Herz so verändert hat, hier eine kleine Botschaft hinterlassen. Er möchte sie auch segnen und hat ihm alles Mögliche geschenkt. Das ging einige Tage so dahin. Ich glaube, sie ging 10 Geschäfte, wo sie gestohlen hat. Und mit jedem Mal wusste sie besser, was Gnade ist. In keinem Geschäft hatten sie den ganzen Preis verlangt. In keinem Geschäft wurde sie eingesperrt, angezeigt oder geschimpft. Überall hat der Herr ihr Gnade gezeigt. Und so glaube ich, ihr Geschwister, dass da einige hier sind, die haben noch die Hosentaschen voller Schuldscheine. Du hast doch Schuldscheine da drinnen, von denen du vielleicht gar nicht mehr weißt, weil sie schon so lang da drinnen stecken. Wisst ihr, besonders wenn wir einen Lebensstil in des Feindes Lager sehr intensiv geführt haben, bevor wir zu Jesus gekommen sind, dann sind da oft Aufräumungsarbeiten besonderer Art zu tun. Und wir werden nicht frei durch Therapien, wir werden nicht frei durch theoretische Erkenntnisse, sondern durch Wahrheit und Gehorsam. Amen. Da hat der Herr mir so eine Lektion gegeben vor einigen Jahren. Wir haben im 5. Stock gewohnt und wollten nicht mit jeder Tüte Müll hinunterlaufen. Und haben uns bei der Ausgangstür einen Nagel hingemacht und dort hingen immer diese Tüten und der Nächste, der hinunterging, hat sie weggeworfen. Gut, ich hatte Besuch, ging mit dem Besuch in die Stadt und da hing eine Tüte, ich nahm sie zu mir und wir gingen in die Stadt. Ich habe vergessen, diese Tüte wegzuwerfen. Ich gehe in das erste Geschäft, kaufe etwas und mache die Tüte auf. Entsetzen ergreift mich, natürlich Gestank kam heraus aus der Tüte. Ich war knallrot, schaute sofort, ob mich jemand sah. Gott sei Dank war niemand da, aber der Herr sprach in dem Augenblick und sagte: siehst du, Maria, so bist du oft. Du weißt, du sollst etwas loslassen und wegschmeißen und schleppst es noch tagelang herum. Wir sind in unserer Kultur oft so geprägt, dass wir glauben, wenn wir was wissen, dann haben wir es. Dann ist es Realität, ist noch lange nicht Realität. Nur zu wissen, was du zu tun hättest, ist noch lange nicht die Realität in deinem Leben. Die muss man tun, die muss man umsetzen. Und so bitte ich euch, Geschwister, seid so genau wie möglich, dass es, wie es der Heilige Geist euch zeigt. Aber sagt: Heiliger Geist, durchforsche mich. Und der Christoph und die Uta werden heute über Heilung sprechen. Und Heilung kann oft erst greifen, wenn wir dem Feind die Türen geschlossen haben, indem wir die Schuldscheine wo abladen? Beim Kreuz. Du wirst nicht verdammt, wenn du sie abladest beim Kreuz. Sondern der Herr, das ist das Einzige, was wir dem Herrn geben können, ihr Lieben, ist unsere Schuld. Und im Himmel herrscht große Freude für einen Sünder, der umkehrt. Willst du Freude bereiten? Amen. Das sind eigentlich die einzigen Geschenke, die wir Gott machen können, denn du kannst Gott nichts schenken, was er nicht schon selber hat. Und alles, was wir haben, an Gutem, hat er uns vorher geschenkt. Sünde ist das Einzige, was wir ihm geben können. Und es herrscht große Freude. Und so bitte ich euch, Geschwister, seid vor dem Herrn und sagt, Herr, zeig mir, wo ich da noch deinem Leben eine Bremse biete, indem ich nicht meine Schuldscheine loslasse. Im Matthäus-Evangelium 18, da ist ein Gleichnis, und von dem möchte ich euch jetzt erzählen. Das habt ihr bestimmt schon oft gehört, aber für mich ist es immer wieder ermutigend zu sehen, dass auch diese Jünger, die mit Jesus gelebt haben, so wenig da Erkenntnis hatten, und dass Jesus ihnen in einem ganz klaren Beispiel erklärt hat, in einer Geschichte, die er ihnen erzählt hat. Da trat Petrus zu ihm, das ist Matthäus 18, 21, und fragte, Herr, wie oft muss ich denn meinem Bruder, der an mir sündigt, vergeben? Genügt es 7-mal? Ich liebe den Petrus. Der Petrus ist so echt und macht so viel Blödsinn. Und ist so religiös. Religiöse Menschen kommen zu Gott mit einer Frage und bringen gleichzeitig die Antwort. Genügt es 7-mal? Und 7-mal ist ja ganz eine schöne Zahl schon. Jesus sprach zu ihm, ich sage dir nicht 7-mal, sondern 70-mal 7-mal. Und da hat der Herr nie gedacht, dass wir anfangen zu zählen und bei 490-mal aufhören. Sondern, dass es ein Lebensstil wird. Dass der Herr Jesus seinen Charakter so in uns schreibt, dass er mit seiner Versöhnung, die in uns lebt, durchströmt. Die Versöhnung, die er uns gegeben hat, durchströmt durch uns zu den anderen. Und dann bringt er noch ein Gleichnis. Darum gleicht das Himmelreich einem König, der mit seinen Knechten abrechnen wollte. Und als er anfing abzurechnen, wurde einer vor ihn gebracht, der war ihm 10.000 Zentner Silber schuldig. Also eine riesige Schuld. Ich habe mir von einem Bruder mal ausrechnen lassen, der sich da auskannte, 10.000 Zentner Silber. Der war so bankrott, dass er es nie mehr hätte bezahlen können. Der war am Ende. Aber schaut einmal, was er für eine Herzenshaltung hatte. Da er es nun nicht bezahlen konnte, befahl der Herr, ihn und seine Frau und seine Kinder und alles, was er hatte, zu verkaufen und damit zu bezahlen. Da fiel ihm der Knecht zu Füßen. Ist das eine demütige Haltung? Schaut so aus. Schaut so aus. Aber was war in seinem Herzen? Hat er erkannt, wie es um ihn stand? Und flehte ihn an und sprach, hab Geduld mit mir. Und ich werde dir alles bezahlen. Hat der begriffen, wie es um mich steht? Nein. Und wisst ihr, das ist wirklich die Voraussetzung, dass wir erkennen, ich kann es nicht. Wir sind alle so verschuldet bei Gott, dass wir nicht die Rechnung bezahlen können. Amen. Und dass wir diese Gnade der Vergebung annehmen müssen. So, jetzt schauen wir mal, ob der das gehört hat. Da heißt es dann, da hatte der Herr Erbarmen mit diesem Knecht und ließ ihn frei. Er ließ ihn frei und die Schulter ließ er ihm auch. Also, der liegt am Boden, Gesicht unten, und in seinem Herzen hört er nur, will er nur mehr Zeit. Amen. Und der Herr sagt, alles vergeben, die Schuld ist zerrissen, der Schuldstein ist zerrissen, es ist erledigt. Hört er das? Der hört nur, was er hören will. Und ich sag's euch, es wäre sehr interessant zu hören, was ihr am Ende der Woche sagen würdet, was ihr bei der Konferenz gehört habt. Vielleicht hat mancher was gehört, was wir gar nicht gesagt haben. Weil du nur hören wolltest, was in deinem Herzen drinnen ist. Der hört es nicht, sondern er hört, was er hören will, mehr Zeit. Und er steht auf, dann heißt es, da ging der Knecht hinaus und traf einen seiner Mitknechte und er packte und würgte ihn. Vorsichtshalber mal. Er hat ja nur gehört, mehr Zeit. Mehr Zeit. Jetzt muss er sich aber anstrengen, damit er das alles zurückbezahlen kann. Und da hat er den ersten einmal gleich gewürgt, vorsichtshalber. Wenn wir nicht in der Vergebung leben, wenn wir nicht die Vergebung Gottes annehmen, dann würgen wir die anderen. Und der war ihm 100 Silbergroschen schuldig. 100 Silbergroschen, das war lächerliche Schuld, verglichen zu seiner. Hätte der das bezahlen können? Ja. Aber er hat selber die Vergebung nicht angenommen. Er hat die Gnade nicht angenommen. Versteht ihr? Und deshalb konnte er auch nicht weitergeben. Und drum ist das Weitergeben der Vergebung der einzige Beweis, dass wir selber empfangen haben. Und da fiel sein Mitknecht nieder und bat ihn und sprach, hab Geduld mit mir und ich will dir es bezahlen. Er wollte aber nicht, sondern ging hin und warf ihn ins Gefängnis, bis er bezahlt hätte, was er schuldig war. Als aber seine Mitknechte das sahen, wurden sie sehr betrübt und kamen und brachten bei ihrem Herrn alles vor, was sich begeben hatte. Jetzt haben die anderen angefangen zu klagen. Da forderte ihn sein Herr vor sich und sprach zu ihm, du böser Knecht, deine ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich gebeten hast. Hättest du dich nicht da auch erbarmen sollen über deinen Mitknecht, wie ich mich über dich erbarmt habe? Also jetzt sagt der gleiche Meister, der ihm vorher alles nachgelassen hat und der ihn freigegeben hat, sagt jetzt zu ihm, böser Knecht. Ja, warum denn? Warum? Weil er die Gnade nicht angenommen hat. Er hat die Gnade nicht angenommen, jetzt blieb er unter dem Zorn. Wenn wir die Gnade nicht annehmen, dann bleiben wir unter dem Zorn. Und sein Herr wurde zornig und überantwortete ihn den Peinigern, bis er alles bezahlt hätte, was er ihm schuldig war. Und jetzt kommt ein ganz wichtiger Satz für dich und für mich, denn hier spricht der Herr zu den Jüngern. So wird auch mein himmlischer Vater an euch tun, wenn ihr einander nicht von Herzen vergebt, ein jeder seinem Bruder, auch seiner Schwester. Was sind diese Peiniger heute? Dämonen. Dämonen, Mächte der Finsternis, Schlaflosigkeit, Depressionen, Krankheiten, verwirrte Gedanken, Unruhe. Das sind die Mächte der Finsternis, die einziehen in unser Herz, wenn wir nicht in der Versöhnung leben mit unseren Geschwistern. Amen. Können wir es uns leisten, nicht in der Versöhnung zu leben? Wenn wir gesunde Egoisten sind, dann leben wir in der Versöhnung. Amen. Wenn du dich richtig lieb hast und willst, dass es dir gut geht. Eine Frau kam einmal zu mir und sie hatte eine lange Liste von Ungerechtigkeiten, die ihr zugefügt wurden. Und ich spürte, diese Frau war voller Bitterkeit, voller Anklage, voller Rechthaberei. Natürlich war es schlimm, was ihr geschehen ist. Und ich habe nur zu ihr gesagt, willst du, dass es dir gut geht oder willst du Recht haben? Sagt sie, jetzt will ich endlich einmal Recht haben. Dann habe ich gesagt, okay, dann wirst du noch viel leiden. Auf Wiedersehen. Dann stand sie da, etwas betupft. Und nach 2 Tagen kam sie und sagte, ich will, dass es mir gut geht. Und sie hat alle Menschen losgelassen. Und sie ging befreit nach Hause. Ihr Lieben, es geht nicht darum, ob die anderen das deine Vergebung verdienen oder nicht, sondern ob du willst, dass es dir gut geht. Amen. Hast du deine Vergebung verdient? Amen. Und darum gehen wir sie weiter. Unverdient. Aber von Herzen. Von Herzen. So oft machen wir das vom Kopf her. Und unser Herz kommt gar nicht zur Sprache. Wisst ihr, bei Verletzungen, wenn wir Verletzungen erfahren haben, dann ist unsere Gefühlswelt oft sehr stark davon betroffen. Besonders wenn das Menschen sind, die uns nahestehen. Menschen, die uns viel bedeuten. Menschen, die Autorität haben über uns. Und dann sind die Verwundungen oft viel tiefer. Also ich war jahrelang krank aufgrund von Bitterkeit und Nichtvergebung, die ich gar nicht wusste, die mir unbewusst war. Ja, aber ich habe gesagt, ich war so, wie die Lilo heute gesagt hat, wie man nicht sein sollte, ich wollte ein braver Mensch sein. Und wie ich dann Jesus empfangen habe, wollte ich natürlich ein braver Christ sein. Entsetzliches Leben. Und als braver Christ darf man nie zornig sein, darf man nicht Aggressionen zeigen, nicht? Muss man ja immer alles so tun, wie jeder will. Nein, ist ein schmutziges Wort. und da wird alles vergraben da drunten und ein Deckel drauf gemacht und dann sagen die Ärzte psychosomatisch. Ich habe das Wort nicht mehr hören können. Klingt wie Hypochonder. Und mir tat alles weh. Und ich kam nicht heran. Ich wusste auch die Zusammenhänge noch nicht. Und der Herr hat mich dann auf wunderbare Weise nach USA geführt und dort hat er gesagt, ich soll bleiben. Und meine erste Reaktion war, Herr, ich bin ja krank. Kann ich mir nicht leisten, in Amerika zu bleiben. Amerika kann man sich nicht leisten, krank zu sein. Dann hat der Herr gesagt, ich werde dich heilen. Dann habe ich gedacht, das wird jetzt spannend. Meine Röntgenbilder haben bewiesen, dass ich eine schon mit 24 Jahren eine Wirbelsäule habe wie eine 80-jährige Frau. Total abgenützt. Und ich sagte, das wird jetzt spannend, Herr. Und einige Tage danach wachte ich auf in der Nacht mit einem Traum von der Kindergartentante. Und ich wach auf und sag, Herr, warum muss ich denn von der träumen? Die mag ich ja nicht. Sagt er, genau deshalb. Und dann habe ich zu rationalisieren begonnen. Ich sage, Herr, die kenne ich gar nicht. Ich weiß gar nicht mehr, wie sie heißt. Ich weiß nicht, ob sie noch lebt. Sagt er, das ist alles nicht wichtig. Vergib ihr. Und diese Tante, was ich der Tante nachgetragen habe, war, dass sie mich nicht beschützt hat. Ich war ein sehr neurotisches Kind. Ich wollte von den Buben nicht berührt werden. Und die sind nur da gestanden und haben so gemacht. Und die Tante hat, und dann sind sie unschuldig, haben sie gedacht, und ich habe geheult. Und die Tante hat mich nicht beschützt vor diesem bösen Buben. Nach 3 Wochen hat mich meine Mutter aus dem Kindergarten herausgenommen. Und Jahre danach stehe ich an einer Bushaltestelle und da steht ein Mann in meinem Alter neben mir und lacht so ganz verholt. Und denke, was ist denn an mir? Sagt er, es passt alles. Sagt er, ich war nur einer der Buben, der sie immer berührt hat im Kindergarten. Also das musste ihnen Spaß bereitet haben. Und mir eine Qual. Und diese Tante hat mich nicht beschützt. Ich habe mich total unverstanden gefühlt. Gut, wenn ich die Tante gesehen habe, bin ich auf die andere Straßenseite, damit es ihr nicht peinlich wird. Und der Herr sagt zu mir in dieser Nacht, vergib dieser Tante, dass sie dich nicht beschützt hat. Und dann habe ich gespürt, der Herr meint ernste Sache. Und er sagt, okay Herr, ich vergib dieser Tante, dass sie mich nicht beschützt hat. Und wie ich das sage, war, als würde man einen Deckel von meinem Bauch wegnehmen. Und Schlangen kamen raus. Ich hätte diese Tante eigenhändig umbringen können. Ich hatte keine Ahnung, welchen Hass ich auf diese Tante hatte. Weil das durfte ich ja nicht, solche Gefühle haben. Darum habe ich sie unterdrückt, bevor sie mir bewusst wurden. Und ich war entsetzt über das, was aus meinem Herzen kam. Mord, Hass, Bitterkeit. Und ich sage, und Herr, vergib du mir, was ich da diese ganzen Jahre dieser Tante nachgetragen habe. Und wie ich sie gehasst habe. Und ich spürte, wie das Blut Jesu mich reinigt und wie der Herr mir vergibt. Und es ging einige Wochen so dahin, dass der Herr mich erinnerte an Situationen, wo immer ich im Recht war. Und andere mich nicht verstanden haben. Und der Herr mir gesagt hat, vergib ihnen, dass sie nicht so gespurt haben, wie du es wolltest. Und nach einigen Wochen, Ich war nur überrascht über dieses Wirken Gottes in mir. Wisst ihr, damals war Seelsorge überhaupt noch nicht in. Und da musste es der Heilige Geist so persönlich machen. Aber das wird er auch bei euch machen, weil die Not so groß wird, dass es wir überhaupt nicht mehr schaffen. Drum sei dankbar, wenn Gott in der Nacht zu dir spricht und schrei nicht, wo ist der Seelsorger? Der ist eh mit dir, der Heilige Geist. Er ist der, der uns überführt. Er ist der, der uns führt in die Wahrheit, die uns frei macht. Nach einigen Wochen spüre ich da hinten so ein Rieseln in meinem Rücken und denke mir, interessant, die gleichen Symptome wie bei den Behandlungen beim Arzt mit dem Leichtstrom. Da habe ich gedacht, heilt mich der Herr jetzt? Ich war seither nie mehr beim Arzt wegen meines Rückens. Und die Ärzte haben mir damals schon mit 24 oder 25 gesagt, wenn ich so weitermache, werde ich mit 40 im Rollstuhl sein. Ich werde bald 60. Halleluja. Danke, Herr Jesus. Danke, Herr Jesus. Du bist König. Und wisst ihr, es ist eine Gnade, wenn der Heilige Geist uns Fehlhaltungen zeigt. Es ist eine Gnade. Und je schneller du da bist mit dem Loslassen, umso leichter. Einer meiner Mitarbeiter hat so eine nette Geschichte erzählt von seinen Kindern. Der hatte 4 Kinder. Das erste war ein Mädchen, das zweite ein Sohn, das dritte wieder ein Mädchen, das vierte wieder ein Mädchen. Die erste wusste, sie ist die Älteste, der zweite wusste, ich bin dieser Sohn. Die letzte wusste, ich bin die Jüngste, aber die dritte wusste nicht, wer sie war und kämpfte sehr stark um ihre Identität und hat sich zum Anstandswawau der Familie gemacht. Hat immer alles dem Papa getratscht, was die anderen angestellt haben. Und es hat immer gestimmt und die Eltern waren irgendwie verzagt, wie sie das aufstellen können. Und eines Tages kommt der Vater nach Hause und die Älteste kommt in die Garage und sagt, Papa, Papa, es tut mir leid, aber ich habe heute diese Vase zerschlagen, die ihr letzte Woche geschenkt bekommen habt. Und der Papa sagt, das glaube ich dir nicht. Doch, sagt sie, Papa, ich habe sie zerschlagen, es tut mir furchtbar leid. Sie ist mir runtergefallen. In dem Moment kommt wieder die Dritte herein und sagt, Papa, 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 die so und so hat die Vase zerschlagen. Und dann sagt die Ältere, Age, Papa weiß es schon. Und so sollen wir sein. So schnell zum Papa gehen und ihm sagen, was wir gemacht haben. Wenn der Feind kommt, dich anklagen, sagst du, Edge, Papa weiß es schon. Amen. Danke, Herr Jesus. Danke, Herr Jesus. Und ich glaube, es sind einige hier, die haben noch eine Schuld mit sich, tragen eine Schuld mit sich, die du unbedingt vor einem Seelsorger offenbaren sollst. Abtreibungen, Ehebruch. Auch mit okkulten Praktiken, wenn du dich da beschäftigt hast. Bring das vor einen Seelsorger. Bring's ans Licht. Verrate es, damit der Feind dich nicht mehr verraten kann. Amen. Und alle Schuldscheine, die wir auspacken, sind bereits bezahlt. Amen. Aber wenn wir sie noch herumschleppen, dann hat der Feind ein Anrecht, uns anzuklagen. Ja? Und noch etwas, lauft nicht introspektiv herum und sagt, wo, sondern sag, Heiliger Geist, sprich so klar, dass ich es verstehe. Ich lebe flott in den Tag hinein, geh mit dir und du sprichst bitte. Ja? Denn das ist die Aufgabe des Heiligen Geistes, uns zu überführen. Ich möchte euch noch eine Situation erzählen, die mir sehr tiefe Veränderungen verursacht hat. Und zwar, eine meiner intensivsten Lehrs in meinem Leben war mein Vater. Und ich bin dann vom Herrn nach Amerika geführt worden und habe in Kürze entdeckt, dass jeder Chef in meinem Leben sich spätestens nach einem halben Jahr so entfaltet wie mein Vater. Denke mir, da muss doch irgendwo ein Haken sein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass alle Männer der Welt so sind wie mein Vater. Und bin dann auf einen Kongress, wo es hieß, die Bewältigung von ungelösten Jugendkonflikten. Bin ich dorthin und der fängt an zu predigen über das vierte Gebot. Und wisst ihr, ich war ein braves Kind. Ich habe manche Geschichten, die muss ich immer wieder erzählen, weil ich keine besseren mehr gefunden habe. Und die Sie schon kennen, bitte lacht halt trotzdem noch einmal. Aber ich war so wie der kleine Maxi. Der kleine Maxi sitzt im Auto hinten und der Vater fährt und der Vater sagt, Maxi, setz dich nieder, Maxi steht. Vater sagt noch einmal, Maxi, setz dich nieder. Er steht immer noch. Vater sagt, du, jetzt bleibe ich stehen und verklopf dich, wenn du dich nicht hinsetzt. Und er setzt sich hin und sagt, Papa, jetzt setze ich, aber innen drinnen stehe ich immer noch. Und so war ich. Nach außen hin bin ich gesessen, aber innen drinnen war dieser Widerstand. Und dann fängt er an zu predigen vom vierten Gebot. Ehret Vater und Mutter. Auf dass es dir wohlergehe und du lange lebst. Das erste Gebot, das eine Verheißung hat. Weil Gott hat gewusst, wie leicht es für uns ist, unsere Eltern zu ehren. Da muss der Zuckerl dranhängen. Und ich habe das immer so gelesen. Da ging mir plötzlich das Licht auf. Ehret gläubige Väter und Mütter, die so sind, wie du sie haben möchtest. Und bis dorthin, vergib ihnen, aber arbeite schwer an ihnen, dass sie endlich so werden, wie du sie haben möchtest. Und dann bin ich draufgekommen, ich habe total in Rebellion gelebt, ohne es zu wissen. Ich habe dauernd gefordert, dass mein Vater endlich so wird, wie ich ihn haben will. Und dann hat der Herr gesagt, du ehrst ihn nicht. Ich habe mit 7 Jahren mein Leben Jesus übergeben. Und war mir jetzt bewusst, mein Vater will Jesus nicht, kennt Jesus nicht, also er hört von Gott nicht. Und so muss ich ab jetzt alle Entscheidungen selber treffen. Ich habe mich also in die Position des Vaters gestellt. ohne es zu wissen. Ich geglaubt, ich leide um Christi willen. Und habe dann meinen Vater immer wieder vor vollendete Tatsachen gestellt. Und mir erwartet, natürlich habe ich diese ganzen Entscheidungen mit Gott durchgerungen, wisst ihr? Und dann erwartet, dass mein Vater sie segnet, was er nicht gemacht hat. Bevor ich ihn was gefragt habe, hat er schon immer gesagt, nein. Und dann habe ich begriffen, mein Vater hat diese innere Rebellion gespürt, dass ich ihn nicht als Priester der Familie anerkannt habe. Und er hat sich dem widersetzt. Gott sei Dank. Und es wurde mir so bewusst, dass ich mein ganzes Leben ein Rebell war. Ich habe sogar schon vorher vom Herrn einmal gehört, du bist ein Rebell. Dann habe ich gesagt, Herr, das gibt's nicht. Ich kämpfe immer nur für andere. Na, da sagt, da kann sich der Rebell religiös tarnen. Wir sind ja so raffiniert, ich sage es ja immer wieder, das Fleisch wird sehr religiös, bevor es stirbt. Das Fleisch ist unwahrscheinlich wandelbar und kann sich so religiös verkleiden, bis es entlarvt wird. Und ich war zu der Zeit in den USA, war sehr glücklich, habe endlich geglaubt, ich bin in dem Land, wo man richtig leben kann. Heraus aus dem kleinkarierten Österreich, war damals meine Meinung. Und ich habe gesagt, Herr, wie kann ich das jetzt gut machen? Ich habe gesehen, dass mein ganzes Leben ich mir selbst im Wege stand und dass öfters ich versagt habe in Entscheidungen, die ich getroffen habe, wo ich wirklich dem Herrn, für den Herrn etwas tun wollte und versagt habe, weil ich den Segen meines Vaters nicht hatte, weil ich in Rebellion gehandelt habe, weil ich nicht in den Ordnungen Gottes war. Und dann habe ich gesagt, okay Herr, ich bitte dich jetzt um Vergebung für diese Rebellion und damit mein Vater und meine Mutter das sehen, wie ernst mir zumute ist, werde ich jetzt ihnen schreiben, dass ich zurückkomme nach Europa, wenn sie das wollen. Aber wenn sie sehen können, dass ich in den USA bleibe, dann bitte ich um ihren Segen. Und habe den Gebetskreis Hände auflegen lassen für den Brief, damit nur der Heilige Geist zu mir spricht. Aber ich habe mich richtig verletzbar gemacht. Ich habe mich richtig ausgeliefert. Und dann habe ich den Brief abgesandt. Und da ich in meinen Gedanken noch die ganzen negativen Erwartungen hatte, habe ich mir nur erwartet, dass sie sagen, endlich haben wir dich, jetzt sofort zurück, nächstes Flugzeug und herüber. Das war das Einzige, was ich mir erwarten konnte. Und dann kam der Brief. Und da stand drinnen, Maria, wir lieben dich. Das war das erste Mal, dass meine Eltern sowas in Worten gesagt haben. Wir haben auch Fehler gemacht. Vergib uns auch unsere Fehler und wir vergeben dir. Und wenn du kommen möchtest, dann bist du herzlich willkommen. Aber wenn du drüben bleiben möchtest, hast du unseren Segen. Mir war, als würde jemand mein Hirn umrühren. Weil das war genau das Gegenteil von dem, was ich erwartet habe. Und ich war geblättet. Ich habe gespürt, irgendetwas ist gebrochen in mir. Und zwar die Angst vor Autorität. Weil ich in die Ordnungen Gottes gekommen bin. Und natürlich bin ich in Amerika geblieben. Und dann hat der Herr mich als nächstes gesagt, weil ich gesagt, Herr, ja, aber wie lebe ich das jetzt praktisch? Habe meinen Eltern auch gedankt. Habe ihnen auch gedankt für die Schmerzen, die ich ihnen manchmal zugefügt habe, weil ich die Wege Gottes gegangen bin. Wisst ihr, es war schon richtig, dass ich mit Jesus gehe. Aber meine Haltung war falsch. Und dann habe ich gesagt, Herr, wie kann ich das jetzt richtig da hier ausleben? Dann sagt er, ordne dich deinem Chef unter. Sage ich, Herr, unmöglich. Das geht nicht. Weil habe ich gesagt, und das war der erste Schürzenjäger der Stadt. Und ich sage, Herr, du weißt schon, was passiert, wenn ich mich dem unterordne. Sagt der Herr, vertraue mir. Zuerst gehst du jetzt einmal um Vergebung bitten für deine Selbstgerechtigkeit. Sage ich, Herr, das versteht er nie. Weil er ist der Sünder, nicht ich. Ich sag's euch, der Herr wird sehr oft die Welt verwenden. Ungläubige Menschen, um dich und mich zu formen. Und um dich und mich in die Geheimnisse seiner Liebe einzuführen. Ich habe 3 Wochen gebraucht, bis ich zu ihm ging. Und dann, als ich an die Tür klopfte und er mich sah, sagte er, what's wrong, Maria, was stimmt nicht? Das war so die dauernde Ausstrahlung, wisst ihr, ich habe jeden gewürgt. Vorsichtshalber. Das war einmal die Ausstrahlung, die ich gegeben habe. Und dann habe ich gesagt, der Herr hat mich von einer Sünde überführt. Da sagt er, which one? Welche? Der hat mehrere gesehen. Der brauchte keine Nachhilfe. Der hat genau begriffen, um was es geht. Dann habe ich gesagt, der Herr hat mich überführt von meiner Selbstgerechtigkeit. Dann hat er gesagt, der hat recht! Und ich glaube, dem war Gott das erste Mal sympathisch. Und dann hat er gesagt, ich vergebe dir. Aber der hat recht! Und wisst ihr, von dem Tag an konnte ich den Sünder von der Sünde getrennt sehen. Von dem Tag an hat der Herr mir die Beziehung geöffnet zu diesem Mann. Und wir konnten kommunizieren. Also, wenn der Herr uns in die Versöhnung führt, ihr Lieben, dann wird das Leben weit. Dann werden die Orte, wo du bisher nicht mehr hin wolltest, weil da könntest du dem und dem begegnen, der wird wieder dein Ort. Du kannst den Platz wieder einnehmen. In der Nichtvergebung wird alles enger, bis du selber keine Luft mehr kriegst. Und der Herr sagt, ich werde deinen Fuß auf weiten Raum stellen. Auf weiten Raum. Und da sind einige jetzt hier, und die denken sich, ach, ich kann nicht vergeben, was mir angetan wurde. Besonders eben bei Missbrauch. Bei seelischem Missbrauch, bei geistlichem Missbrauch, bei sexuellem Missbrauch. Und da ist es wunderbar, dass der Herr unser Herzen kennt und er sagt, schaut mal in Epheser 4, 26, was da steht. Epheser 4, 26. Zürnt ihr? In meiner Bibel steht, zürnet. Nur sündiget nicht. Lasst die Sonne nicht über euren Zorn untergehen. Und manche von euch, die haben noch einen tiefen Zorn in sich. Über Verletzungen. Und der Zorn darf und muss raus. Du hast schon viel zu viele Sonnen untergehen lassen über diesen deinen Zorn. Du darfst dieser Wut und diesen Zorn Raum machen. Denn Zorn ist eine gesunde Reaktion auf Verletzung. Wenn dir jemand ein Messer hineinrennt und du hast keinen Schmerz mehr in deinem Körper, ist das ein Zeichen von besonderer Geistlichkeit? Nein, der Teil ist tot. Der Teil ist tot. Der Herr sagt, zieh das Messer raus und lass mich die Wunde heilen. Du musst das Messer nicht gleich wieder in jedem anderen reinrennen. Aber zieh es heraus. Und es sind einige hier, und die haben noch solche Messer in ihren Herzen. Ganz tiefe Ablehnungen, ganz tiefe Schmerzen, ganz tiefe Verletzungen. Und du darfst diesen Schmerz anschauen. Du darfst diesen Zorn herauslassen. Es war nicht richtig. Aber gib ihn ab bei Jesus. Und es sind einige hier, und aus deinem Herzen wird, wenn du wirklich umkehrst und dich einmal auseinandersetzt mit diesen Verletzungen deines Lebens, da wird sogar Mord herauskommen, dass du jemanden umbringen möchtest. Steh zu dem Gefühl, aber führ es nicht aus. Aber bekenne dich dazu. Herr, in meinem Herzen ist Mord. Ich könnte den umbringen. Ich könnte auf den Mond schießen. Das sind dann wieder die religiösen Gefahren. Wenn du jemanden am Mond schießt, dann wird er sterben. Sei wahrhaftig und bekenne dich dazu. Du darfst den Zorn zulassen. Nur lass heute die Sonne nicht mehr untergehen über deinen Zorn. Wisst ihr, wenn wir nicht diesen Zorn abgeben an Gott, wenn wir darüber schlafen, dann wachsen Wurzeln. Und wie heißen diese Wurzeln? Bitterkeit, Bitterkeit. Und das verdirbt dann alles. Das war nämlich in meinem Leben. Ich habe diesen Zorn auf meinen Vater auf die Brillen geschrieben. Und mit diesen Brillen habe ich alle Autoritäten meines Lebens betrachtet, auch Gott. Und in dieser Bitterkeit habe ich alles verzerrt gesehen. Denn der Herr sagt, dem Reinen offenbart er sich rein, dem Verkehrten verkehrt. Unsere Herzen spiegeln uns das Antlitz Gottes wieder. Und wenn unsere Herzen verzerrt und verkehrt sind, dann werden wir Gott verzerrt und verkehrt erleben. Und wenn du dein Herz reinigen lässt durch den Heiligen Geist und das herauslässt, ihr Lieben, deckt nichts mehr. Deckt auch euren Feind nicht mehr. Lasst es heraus. Und wir werden heute Gelegenheit geben um 2 Uhr. dass ihr zu den Seelsorgern kommt. Und bis dorthin rate ich euch sogar Briefe zu schreiben, ohne sie abzuschicken, einmal eurem Herzen freien Raum zu geben. Und wirklich auszudrücken, was da drinnen ist. Danke, Herr, für die Tränen, die du jetzt schon freisetzt. Danke, Herr, für den Schmerz, den du jetzt schon freisetzt. Ich danke dir, Herr, dass diese Wunden ans Licht kommen, damit du sie reinigen kannst. Danke, Herr Jesus. Danke, Herr Jesus. Wir segnen jetzt diese Tränen, denn Herr, du sagst, die mit Tränen sehen, werden mit Freude ernten. Und es ist gut, Geschwister, wenn ihr das rauslasst. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Und der Herr sagt, wenn einer leidet, leiden wir alle. Danke, Jesus. Und viele von euch haben noch nie diesen Raum der Liebe gehabt, wo ihr wirklich echt werden durftet. Wo ihr nicht Angst gehabt habt, da werde ich jetzt abgelehnt. Der Herr hat hier diesen Raum geschaffen für dich und nimm nichts mehr mit nach Hause. Nichts mehr. Und ich spüre, es sind auch noch einige Schuldscheine, die gegen dich gerichtet sind. Und du bist immer wieder vor den Herrn gegangen und hast es nur anschauen lassen und wieder mitgenommen. Und der Herr sagt, ich will dir heute diese Schuld abnehmen. Ich nehme sie auf mein Kreuz. Und du bist ohne Verdammnis. Danke, Jesus. Aber du darfst echt werden vor Gott. Du sollst echt werden vor Gott. Du musst echt werden vor Gott. Danke, Jesus. Ihr Lieben, das ist der Heilige Geist. Keiner kann das bewirken von uns. Danke, Herr Jesus, für deine Salbung, die jetzt diese Joche der Knechtschaft bricht. Danke, Jesus. Wir legen auf euch, Geschwister, jetzt die Salbung des Heiligen Geistes, der euch in die Wahrheit führt, die euch frei macht. Im Psalm 32 heißt es, wohl dem, dem die Übertretungen vergeben sind, dem die Sünde bedeckt ist, wohl dem Menschen, dem der Herr die Schuld nicht zurechnet, in dessen Geist kein Trug ist. Denn als ich es wollte verschweigen, verschmachteten meine Gebeine durch mein tägliches Klagen. Knochenprobleme, Gelenksprobleme sind sehr oft, haben sehr oft als Ursache Nichtvergebung. Denn deine Hand lag Tag und Nacht schwer auf mir, dass mein Saft vertrocknete, wie es im Sommer dürre wird. Wenn du in der Früh aufwachst und müder bist, als du am Abend ins Bett gingst, dann ist es sicher ein Zeichen, dass du die ganze Nacht schwer gearbeitet hast in deinem Unterbewusstsein, damit diese Decke draufbleiben auf dem, was du da vergraben hast. Darum bekannte ich dir meine Sünde und meine Schuld verhehlte ich nicht. Und dann wird Heilung fließen. Als ich vor Jahren aus USA zurückkehrte und einen Vortrag über Versöhnung geben sollte, habe ich mir alles wunderbar aufgeschrieben. Und im Lobpreis gab mir dann der Herr ein Bild. Und dieses Bild hat mich so bewegt und bewegt mich immer wieder, dass ich es euch auch sagen möchte. In diesem Bild sah ich, wie Jesus am Kreuz hängt, nackt, zerschlagen, zerschunden, blutend, leidend. Fliegen kreisten um ihn herum. Es war alles eher als ein schöner Anblick. Und ich stand mit meinen Straßenkleidern zu Füßen des Kreuzes. Und er sagte, Maria, du hättest heute keine Botschaft, wenn ich nicht hier hängen würde. Vergebung, Versöhnung ist keine Methode, ihr Lieben. Es ist kein Fünf-Punkte-System. Es ist die Person Jesus Christus. Und ihr Lieben, der Herr sagt, kommet her zu mir und lernet von mir. Und es sind einige hier, und die wurden ungerecht geschlagen. Du wurdest oft geprügelt. Mit Worten, mit Händen, mit Stöckchen, mit Liebesentzug, mit Verleumdung, mit Verachtung. Und der Herr sagt, schau auf mich. wie sie mich geschlagen haben, wie sie mich verspottet haben, verleumdet haben. Und der Herr weint mit dir. Er weint mit dir. Er versteht deinen Schmerz. Er versteht deine Verzweiflung. Er versteht deine Einsamkeit. Und es sind sogar einige hier, und denen wurde gedroht, wenn du je darüber sprichst, dann wirst du sterben. Und der Herr sagt, ich lege heute diesen Fluch auf mein Kreuz. Ich nehme ihn von dir. Du darfst ans Licht kommen. Du sollst an mein Licht kommen. Und der Herr sagt, ich verstehe auch deinen Schmerz über die Verspottung, über die Verhöhnung, über die Bloßstellung. Ich verstehe deinen Schmerz des Verratenwerdens von Freunden, des Ausgeschlossenwerdens, des im Stich gelassenwerdens. Ich verstehe deine Enttäuschung, wo Menschen dich verlassen haben, weil du nicht ihren Ansprüchen entsprochen hast. Der Herr sagt, auch ich habe diese Schmerzen erlitten. Komm in meine Arme. Komm in meine Liebe. Komm in meine Geborgenheit. Ich bin mit dir. Und es sind auch einige unter euch, und die wurden als Kinder missbraucht. Autoritäten haben ihre Grenzen überschritten. Und du hast Liebe gesucht. Und du bist dir lebenslänglich so schlecht vorgekommen, weil du einerseits die Aufmerksamkeit dieser Person, die hat dir wohlgetan, und gleichzeitig hast du dich so schmutzig gefühlt, so schlecht, so missbraucht, so entblößt. Ja, und ich möchte jetzt ein Wort sagen, so verarscht. Und du hast in deinem Herzen eine Meinung gefasst, alle Männer sind Schweine. Und der Herr möchte dich heute von dieser Lüge freisetzen. Jesus, Jesus, komm, Heiliger Geist, noch mehr Heiliger Geist, komm jetzt hinein in diese Situationen. Herr Jesus, komm du jetzt hinein mit deinem Licht in diese Situationen. Und nimm du diese gequälten Kindlein in deine Arme. Komm, Herr Jesus, gib ihnen deinen Schutz. Deinen Schutz, Heiliger Geist. Wo sie in dem Geschütztsein deiner Liebe jetzt den Schmerz loslassen können. Und ich bitte euch, ihr Seelsorger. Ja. Es hat auch Männer hier, die wurden missbraucht. Und du hast genau diese Gefühle der Beschmutzung, des Missbrauchs, dass du verbogen wurdest in deiner Identität als Mann, dass dir Schaden zugefügt wurde, um gesunde Beziehungen zu leben. Mehr Heiliger Geist, mehr noch Heiliger Geist von deiner Salbung. Deine Salbung. Und ich sehe, wie Jesus jetzt einen Schutzmantel um dich herum nimmt. Er gibt einen dicken Mantel um dich und er nimmt dich in seine Verborgenheit. Er sagt, fürchte dich nicht vor meiner Nähe. Fürchte dich nicht vor meiner Nähe. Komm, Heiliger Geist, komm jetzt und nimm diese Kindlein in deine Arme, in deine Geborgenheit, in deine Zärtlichkeit. Komm, Heiliger Geist, und hülle sie ein. In deine Gegenwart. Gondara malakushinyo, ramalakora malakushia handi. Ondara malakushinyo. Und du darfst jetzt auch sagen, was an deinem Herzen ist. Du darfst jetzt auch sagen, wie du dich fühlst. Sprich es aus. Es darf raus aus deinem Herzen. Und du brauchst jetzt da die Worte nicht prüfen, die du vorher sprichst. Lass sie raus aus deinem Herzen. Lass sie raus. Lass den Zorn jetzt auch raus aus deinem Herzen. Andara malakosh, Signora makorana malakosh ahande. Nyandara makorana malakosh ahande. Und in Jesu Namen binde ich jetzt den Geist der Angst über deinem Leben, den Geist der Angst vor Liebesentzug, den Geist der Angst nehme ich jetzt von dir und befehle diesen Geist, weiche von meinen Geschwistern, in Jesu Namen. In Jesu Namen. Andara malakosh, Signora makorana malakosh ahande. Nyandara malakorana mahande. Und ich sehe, wie der Herr die Seile von deiner Seele wegnimmt, Seile, die dich gebunden haben. Und er sagt, ich gebe dir heute Raum, ich nehme diese Seile weg von deinem Herzen. Ich gebe dir heute weiten Raum. Diese Qual ist vorbei. Diese Zeit der Demütigung ist vorbei. Diese Zeit der Gefangenschaft ist vorbei. Und du trittst heute heraus in meine Freiheit. Komm in meine Arme. Ich führe dich heraus aus diesem Loch. Ich führe dich heraus aus diesem Zimmer. Ich führe dich heraus aus diesem Auto, aus diesem Keller. Ich führe dich heraus aus dieser Gefangenschaft. Das Gefängnis ist offen. Ich führe dich heraus aus dieser Schmach, aus dieser Schande. Aus dieser Erniedrigung, ich führe dich heraus. Und Geschwister, die Türe ist offen. Mach diese Türe auf und geht heraus. Und sprecht diesen Menschen Vergebung zu. Sag, Vater, ich vergebe ihnen, ich vergebe ihnen. So wie du den Menschen vergeben hast, die dich gekreuzigt haben. Ich vergebe ihnen, so wie du ihnen vergeben hast, die dich gekreuzigt haben. Vergebe ich denen, die mich gekreuzigt haben. Danke, Herr Jesus. Danke, Herr Jesus. Danke, Herr Jesus. Und der Herr sagt, der Makel ist von dir gewaschen. Du bist sauber, mein Kind. Du bist mein Liebling. Du bist mein Liebling und ich sehe an dir keinen Fehler. Du bist sauber in meinen Augen. Du bist rein. Und ich heile deine Identität. Danke, Herr Jesus. Danke, Herr Jesus, dass du jetzt auch die Identität der Sexualität heilst. Ja, mach das.
Wir brechen über eurem Leben die Macht der Scham. Im Namen Jesu Christi. Wir brechen auch die Macht des Makels, auch aller Ekel, soll jetzt zu Jesus gehen, im Namen Jesu Christi. Und ich spreche nochmal die Männer an, die damit beteiligt sind. Und wir brechen über euch die Macht des Geheimnisses und sagen, dass ihr raustreten sollt und Freiheit empfangen sollt, im Namen Jesu Christi. Und ich danke dir, Vater, dass du heute einen großen Freiraum gibst, auch unter Männern, die vergewaltigt wurden und beschmutzt wurden. Und wir lösen euch auch von dieser Macht der Unreinheit in eurer Fantasie, im Namen Jesu Christi, und sagen, diese Macht von Unreinheit, die in euer Leben gekommen ist, muss weichen, jetzt, und rausgehen, im Namen Jesu Christi.
Und es sind auch Männer und Frauen hier und du hast eine große Schuld jetzt in deinem Herzen, weil du selbst missbraucht hast. Und der Herr sagt, ich wasche dich heute rein von dieser Schuld. Ich wasche dich rein, mein Kind. Ich vergebe dir. Ich reinige dich von dieser Qual. Und ich stelle dich wieder her. Ich mache dich rein und heilig. Und der Herr sagt, nimm meine Vergebung an. Nimm sie an. Ich heile dich. Und ich habe für diese Schuld bezahlt. Ich habe für diese Schuld bezahlt. Danke, Herr Jesus. Danke, Herr Jesus. Danke, Herr. Danke, Herr Jesus. Ja, genau. Wir brechen betet mir jetzt nach und sagt, ich löse jetzt meinen Geist vom Geist des so und so. Ich löse meine Seele von der Seele und nennt die Person dieses, nennt den Namen dieses Menschen. Ich löse meinen Körper vom Körper und nenne die Person. Ja. Amen. Und ich durchtrenne jetzt in Jesu Namen alle negativen Seelenbindungen, die dich so gequält haben. In Jesu Namen, ich trenne diese negativen Seelenbindungen und ich verknüpfe dich mit deiner einzigen Quelle des Lebens, Jesus Christus. Ja, und der Herr Jesus sagt zu dir, wer lebt in dir, mein Kind? Und es ist Jesus Christus, der Reine, der Heilige. Jesus Christus entfaltet seine Reinheit in dir, schenkt dir seine Heiligkeit. Er schenkt dir seine Schönheit, seine Wahrheit, seine Beherrschung, seine Zucht, seine reine Liebe. Und es sind auch Männer hier und die haben richtig Angst gehabt vor Frauen, weil dieser Geist der Verführung auf ihnen lag. Und der Herr sagt, ich gebe dir eine gesunde Beziehung zu Frauen. Der Körper einer Frau ist schön und gut. Und auch dein Körper ist schön und gut. Und ich reinige dich von allem Missbrauch. In deinen Gedanken, in deinen Gefühlen, in deinem Willen, in deinem Körper, in deiner Sexualität. Der Herr reinigt uns durch sein heiliges Blut von allem Makel. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Und entlasst alle diese Menschen, entlasst sie jetzt. Sag, ich entlasse dich in den Frieden Gottes. Und die Schuld nagle sie noch ans Kreuz. Seh, wie du diese Schuld ans Kreuz nagelst, den Missbrauch, die Vergewaltigung, die Hurerei, den Ehebruch, was immer. Nagle es ans Kreuz. Und auch alles, was du als Gegenreaktion hattest, deinen Hass, deine Bitterkeit, deinen Zorn, deine Verachtung, deine Verurteilung, nagle es auch ans Kreuz. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Und dann sagt noch, und ich nehme jetzt allen Boden zurück in meinem Denken, Fühlen und Wollen. In meinem Körper, in meiner Sexualität, in meinen Beziehungen, die der Feind geraubt hat. Allen Boden nehme ich jetzt zurück. Ich nehme das Land zurück, das der Feind mir gestohlen hat. Und ich gebe es meinem einzigen Herrn und Meister, Jesus Christus. Danke, Herr Jesus, dass du uns in die Wahrheit führst, die uns frei macht. Ja, danke, Jesus. Und lass diese Menschen jetzt richtig los. Lass sie los. Sag, geh in Frieden Gottes. Ich lass dich jetzt los. Den Weg zu gehen, den du gehen willst. Aber ich gehe mit Jesus weiter. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Herr. Und ich sehe, wie der Herr Jesus jetzt all denen, die jetzt so berührt wurden, eine weiße Lilie in die Hand drückt. Eine weiße Lilie. Du bist rein, mein Kind. Du bist rein. Ich bin deine Reinheit. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Und in Jesu Namen verfluche ich noch alle Wurzeln der Bitterkeit. Ich verfluche diese Wurzeln in Jesu Namen und ich entziehe ihnen alles Leben. Ich entziehe ihnen alles Leben. So wie Jesus die Wurzel den Feigenbaum verflucht hat, verfluche ich jetzt diese bitteren Wurzeln und befehle ihnen abzusterben.
arm. Ja, danke.
Ist gut so.
Vergebt denen ganz bewusst, die euch gedroht haben, wenn ihr etwas verratet. Dann müsst ihr sterben oder dann wirst du nie mehr angenommen. Vergebt es ihnen. Und nehmt alle Drohungen weg, die ihr über andere ausgesprochen habt. Auch Ehe, Leute über die Ehepartner. Wenn du dich nicht so und so veränderst, dann kann ich dich nicht mehr annehmen. Weil Drohungen wie ein Fluch sind. Und Jesus nimmt diese Drohungen auf sich. Und ihr könnt die anderen wieder freigeben. Richtig freigeben. So wie wenn sie nie sich falsch verhalten hätten.
Und ihr Lieben, es gibt da auch Übungen, die man machen kann. Ich mache da oft Trockenübungen. Besonders bei Menschen, die mich sehr stark emotionell verletzt haben. Dass ich wie mir vorstelle im Gebet und mir diese Person vorstelle und sage, ich umarme dich mit der Liebe Gottes. Und beim ersten Mal, das war eine Person, die mich verleumdet hat und die mir sehr wehgetan hat. Und dann habe ich gespürt, die wird dünn wie ein Bleistift. Und dann habe ich es 3 Wochen lang immer wieder gemacht. Wenn sie mir eingefallen ist, habe ich gesagt, ich umarme dich mit der Liebe Gottes. Und nach 3 Wochen habe ich gespürt, dass sie ganz ruhig bleibt. Und dann bin ich sie besuchen gegangen. Und habe geläutet und sie macht die Tür auf und ich habe gesagt, ich liebe dich mit der Liebe Gottes. Und sie sagt, ich auch. Und ich habe gespürt, dass der Geist Gottes an ihr gearbeitet hat. Also, nehmt die Menschen auch ins Gebet hinein. Und wisst ihr, wir werden erst frei, wenn wir die richtig segnen können. Hiobs Geschick hat sich gewandt, als er seine Freunde segnete, als er für sie gebetet hatte. Amen. Fangt an, sie zu segnen. Fangt an, sie zu segnen. Wünscht ihnen Gutes. Wünscht ihnen Gutes. Denn der Herr sagt, was wir sehen, das werden wir ernten. Amen. Wünscht ihnen Gutes. Segnet eure Feinde. Und das können wir nur machen, wenn wir Christus in uns, wenn der Heilige Geist unseren Geist beflügelt. Amen. Weil unsere Seele will immer Rache. Vergeltung. Ja? Ich muss euch da noch eine Geschichte erzählen, die mir so gezeigt hat, wie wir uns selbst so im Weg stehen können. Ich habe euch schon gesagt, mein Vater und ich, er wusste immer, wo er mich verletzen kann. Und als der Herr uns ein Haus zum Ausrufpreis einer Versteigerung geschenkt hat, also ganz günstig, zeigte ich ihm die Pläne, da sagt er ja, eine Almhütte. Also er hat es so richtig herabgesetzt. Und für mich war das einfach, dass Gott so gut ist und so ein schönes Häuschen schenkt. Dann habe ich mir gedacht, so habe ich mir gedacht. Der wird dieses Haus nicht versichern. Mein Vater war in der Versicherung und hat immer natürlich angenommen, dass alles bei ihm versichert wird. Und er sagt, das kriegt er nicht. Und da wusste ich, da kann ich ihn verletzen. Dann sagt der Herr zu mir, was ist das, Maria? Dann habe ich gesagt, Rache. Dann hat der Herr gesagt, ist das richtig? Dann habe ich gesagt, nein, Herr, das ist nicht richtig. Aber ich möchte, dass er auch einmal spürt, wie er mir wehtut. Dann sagt der Herr, vergib ihm. Vergib ihm und lass es ihn versichern. Gut. Dann habe ich ihn angerufen und habe gesagt, Papa, ich möchte gern, dass du das Haus versicherst. Sagt er, ja, dann muss ich mir es anschauen. Da kam er und war so überwältigt, dass er gesagt hat, ja, Kind, du brauchst Hilfe jetzt, nicht erst, wenn wir sterben. Ich zahle dir die halbe Erbschaft aus. Und wir konnten das Haus bar bezahlen. Ihr Lieben, mir gingen die Augen auf, immer gedacht, ich hätte mir das selbst vermasselt, denn das habe ich mir überhaupt nicht erwartet. Aber ich habe Böses mit Gutem vergolten. Amen. Fangt an, Böses mit Gutem vergelten und ihr werdet sehen, wie der Segen anfängt zu fließen. Amen. Denn sonst unterscheiden wir uns überhaupt nichts von der Welt. Aber wir müssen ehrlich werden mit uns. Also diese Rache hätte ich ihm gerne zugefügt. Aber der Herr sagt nein. Vergelte Böses mit Gutem. Jage dem Frieden nach. Und zwar so lange, bis du spürst, jetzt ist Versöhnung. Ja? Und da kann sein, dass wir bei manchen Beziehungen sehr lange dranbleiben, bis dieses Wunder der Versöhnung sich vollzogen hat. Der Hans-Gerhard hat den Eindruck, dass jemand hier ist, der immer wieder unter dem Druck von anderen Diebstähle ausführen musste. Ist da jemand hier? Oder auch lügen musste. Auch das solltest du heraustreten. Und ich muss euch noch etwas sagen, ich bin dann aus der Stellung meines Vaters herausgetreten. Ich habe vor Gott bekannt, dass eigentlich mein Stolz war, dass ich hier die geistliche Leitung der Familie übernommen hatte. Und bin herausgetreten und habe meinen Vater im geistlichen Raum gerufen, die Stellung des Priesters einzunehmen. Und habe ihn um Vergebung gebeten, dass ich an seiner Stelle gestanden bin. Und ich habe wieder die Stellung des Kindes eingenommen. Und habe da ganz enorm gespürt, wie der Vater mich heilt in der Beziehung zu ihm, zum himmlischen Vater. Dass ich auch da wieder Kind werden durfte und empfangen durfte. Und wenn das bei dir der Fall ist, dass du die Stellung der Mutter übernommen hast oder des Vaters, weil du gedacht hast, sonst funktioniert hier nichts, dann trete jetzt heraus. Machen wir das gemeinsam. Wer das weiß, ich habe die Stellung der geistlichen Leitung übernommen in meiner Familie. Oder auch Ehefrauen übernehmen oft die geistliche aus Rebellion, aus Stolz. Und der Herr sagt, komm heraus und tritt ein in deinen Platz. Und Gott wird dann kämpfen, dass die Ordnungen wiederhergestellt werden. Wer weiß, ich bin eingetreten, ich habe da einen Platz übernommen, dann steh auf mit mir. Und ich will heraustreten aus dieser Rebellion, aus diesem Stolz, aus dieser Überheblichkeit. Und dann betet mit mir, Vater im Himmel, ich bekenne Stolz und Rebellion. Und ich habe mir eine Stellung zugemutet, die nicht für mich war. Und ich trete heute heraus aus dieser Stellung des Vaters, der Mutter oder was immer du gemacht hast. Und mach einen Schritt. Und ich trete ein in meine Position als Kind Gottes. Oder für die Frauen, die Stellung des Mannes übernommen haben, tritt ein in deine Stellung als starke Gehilfin. Ich nehme an meine Berufung als Frau. Ja, danke, Jesus. Und in Jesu Namen spreche ich euch Vergebung zu, für jede Rebellion, für jeden Stolz, für jede Verachtung, Verurteilung. Ich spreche euch Vergebung zu. Und der Herr Jesus vergibt dir und reinigt dich von diesen toten Werken. Und ich bitte dich, Herr Jesus, dass du jetzt Ordnung machst in diesen Herzen, dass da jetzt richtig der Geist der Ordnung hineinkommt und dass diese, meine Geschwister, freigesetzt werden in der vollen Kreativität, die du in sie gelegt hast, den Raum einzunehmen, den du für sie gedacht hast. Und ich binde jetzt jeden Geist der Unordnung und jeden Geist der Rebellion und jeden Geist der Hexerei, ich binde ihn in Jesu Namen und befehle diesen Mächten von euch zu weichen, in Jesu Namen. Jeder Geist der Kontrolle, in Jesu Namen, ich binde dich und befehle dir, weiche von meinen Geschwistern, gib sie frei, jeder Geist der Kontrolle, raus jetzt von euch. In Jesu Namen, weich von meinen Geschwistern. Geht dorthin, wo Jesus euch schickt. Und auch jeder Geist der falschen Verantwortung. In Jesu Namen, jeder Geist der Werksgerechtigkeit. Ich binde euch jetzt und befehle euch, weich von meinen Geschwistern. Geht sie frei. Und ich setze frei den Heiligen Geist, der Ruhe und Frieden schafft und Ordnung. Und setze euch frei, euch zu entfalten in aller Fülle, die Christus in euch gelegt hat. In Schönheit, Reinheit, Frieden, Gerechtigkeit, Autorität und Vollmacht. Danke, Jesus. Amen. Wir lieben, zwischen 2 und 3 werden die Seelsorger hier sein. Und nimm es in Anspruch. Bitte keine Probleme beichten, sondern Sünden. Ja?